Wie läuft der Tag, Liebling?
Hallo, Anke Engelke.
Hallo, Christian Thees.
So, exklusiv als Podcast. Jan Detweiler hat uns geschrieben, ich soll dich schön grüßen.
Ja.
Also wir kennen ihn beide nicht. Er ist zum Beispiel erst seit ganz kurzer Zeit dabei. Er hat vor kurzem erst den Podcast entdeckt.
Okay.
Und jetzt hört er ihn immer. Und er hat sich sehr gefreut, als wir darüber über Delia Owens neulich gesprochen.
Okay.
Wo die Flusskrebse singen, glaube ich.
Natürlich. Oder so.
Wunderschönes Buch, bla bla bla, uns gefällt ihm ganz gut. Mhm. Und er ist zum Beispiel im Urlaub gerade gewesen an der Nordseeküste Dänemarks.
Okay.
Und hat uns von dort einfach geschrieben. Fand ich ganz schön, immer wo man uns hört. Und vor allem, weil er uns erst vor kurzem entdeckt hat. Und jetzt hört er immer.
Ja, aber das hatte ich auch neulich, dass jemand das entdeckt hat. Wer war das?
Ja,
und sagte, oh, das ist mir völlig durch. Der Michi natürlich, der Michi und der Heli.
Der Michi und der Heli.
Der Michi und der Heli, was hab ich denn für Kumpels, oder? Oder Heli heißt eigentlich Helmut, eigentlich müsste der doch Helmi heißen.
Heli.
Ne? Heli, das ist Österreicher, Michi Ostrowski, mit dem ich jetzt gearbeitet habe, ne?
Ja.
Für den österreichischen Film. Ist ein Schauspieler und auch Autor und Regisseur.
Mhm.
Und die haben das bei den Dreharbeiten im letzten Monat mitgekriegt, dass ich dann und wann verschwand und mit dir telefoniert habe. Und dann wollten sie natürlich wissen, warum.
Ja.
Und dann haben sie das auch gefunden. Aber ich frage mich, ob das jetzt mal nicht gut ist mit den Podcasts. Aber das hatten wir ja neulich schon mal das Thema.
Ja. Nee, wir machen so lange weiter, bis die abgeschafft werden. Also, so lange machen wir einfach noch weiter.
Okay.
Ja,
okay.
Wir waren bei den ersten dabei und wir werden auch bei den letzten dabei sein.
Okay, gut, wir machen es.
Ich habe ihn auch kurz gefragt, Jan Detweiler, wo er herkommt. Ich dachte, vielleicht ist er oben in Dänemark irgendwie tatsächlich in der Nähe.
Okay.
Nee, aber er kommt aus Dortmund.
Mhm.
Er kommt aus Dortmund. Ist ein gebürtiger Fischkopf aus Bremerhaven und war früher Turniertänzer.
Oh, wie spannend.
Fand ich auch spannend. Habe ich gesagt irgendwie, na, in Dortmund, da hast du ja wenigstens fußballtechnisch mächtig Freude. Da haben wir kurz hin und her geschrieben. Und dann hat er gesagt, nee, also ist jetzt nicht so der Fußballfan gewesen. Er war Turniertänzer, aber man kann sich dem in Dortmund natürlich nicht entziehen. Und da ist er auch so zum Fußballfan geworden. Und so. Das ist ja auch kein Wunder bei Borussia Dortmund.
Aber du hast ja sowieso immer schon so ein Faible dafür gehabt, rauszufinden, wo die Menschen sind, die den Podcast hören. Ne?
Ich finde das so spannend.
Ja, ich
weil
weiß.
Von überall und bei allen möglichen Tätigkeiten. Und am besten finde ich echt so Transatlantikflug, 7 Stunden. Alle Folgen irgendwie raufgezogen aufs Handy und dann 7 Stunden lang alle Folgen der letzten Monate gehört. Das fand ich toll. Oder der eine, der doch immer morgens zum College oder zur Uni gefahren ist und der dann immer um den Campus herum noch eine Extra-Runde gedreht hat. Einfach nur, damit er weiterhören könnte. Oder die eine Ärztin aus Florida war das, glaube ich, die ihre Kinder vom Kindergarten oder von der Schule abholte, so Mittagszeit irgendwie in Florida und es dann irgendwie gehört hat, als wir noch abends gemacht haben.
Okay.
Live, als wir noch 20.10 Uhr abends gemacht haben.
Mhm.
Da war das immer bei ihr mittags dann im Radio in Florida. Ich finde das immer herrlich. So. Schön. Erzähl mal so, was war so dein kleines Geschichtchen denn?
Sag mal Außenwerbung, ja? Wenn du Plakatwerbung siehst,
ja.
Ne?
Ja.
Welche nerven dich am meisten? Was sind deine Top 3?
Ach, ich weiß gar nicht, ob ich jemals gucke. Bei Außenwerbung fällt mir fast nichts ein, außer, dass Mike Krüger mal verarscht wurde, aber verstehen Sie Spaß?
Ja.
Und der wurde, ich glaube, vom Flughafen München per Taxi wurde er irgendwo in ein Hotel in München gebracht. Und während er diese Strecke fuhr, hinten auf dem Rücksitz, sah er ständig Plakatwerbung, wo er für einen, ich glaube, irgendwie ein Sexspielzeug Werbung machte. Und er sagte, was ist das denn? Das bin ich doch überhaupt nicht. Wie kann denn das sein? Und er wurde immer ärgerlicher. Daran muss ich denken bei Außenwerbung.
Ansonsten, das ist lustig.
Das ist wirklich lustig.
Oder?
Ja, war guter Spaß.
Naja, aber die meisten würden wahrscheinlich sagen, dass die Anzeigen oder die Plakate nerven von den Dating-Portalen oder wie das heißt, weil du die ja ständig siehst, alle 11 Sekunden verliebt sich jemand hier und da.
Ja,
das andere,
alle 11 Sekunden verliebt sich ein FDP-Politiker in sich selbst. Das war doch damals der Gag.
Okay.
Als der FDP-Vorsitzende, als er doch immer so ganz so schnittig rüberkam und so gut gestylt. Und
der Patrick, der Patty.
So das iPhone für die Politik sozusagen.
Okay.
Und da hieß es dann irgendwie, alle 11 Sekunden verliebt sich ein FDP-Politiker in sich selbst. Weil auch die Anzeige irgendwie so ähnlich aussah wie so eine Dating-Anzeige für die Portale da. Okay, gut. Mhm. Weiter?
So, und warte mal, das nervt viele. Das andere sind, glaube ich, so eher so Unterwäschenwerbung, wo man sich so denkt, weiß ich nicht, die Tanten haben ja dann selten was an. Oder auch die Typen, das nervt auch so ein bisschen in der Innenstadt. Ja. Und das andere war, glaube ich, so Fast Food. Warum ich dich drauf anspreche, ich habe jetzt das erste Mal live Adbusting erlebt.
Was für ein?
Adbusting.
Adbusting, okay.
Also Ad von Advertisement.
Ja.
Und Busting von Sprengen, Zerstören, kaputt machen. Das ist eine Bewegung, die es eigentlich schon sehr lange gibt, dass Plakate im öffentlichen Raum, die in diesen Glaskästen sind oder in diesen Werbedingern, dass man an denen was verändert. Man weiß so nie, ist das noch eine Kunstaktion oder ist das schon eine Straftat, ist das schon Sachbeschädigung? Mhm. Und das gibt es schon sehr, sehr lange. Es gibt da so eine Truppe, von der ich jetzt gehört habe, die gibt es auch schon recht lange, die heißt Rocco und seine Brüder. Mhm. Und das ist die kommen wohl aus der Graffiti-Szene und wenn ich das richtig verstanden habe, haben die damit angefangen zu sagen, wir müssen uns den öffentlichen Raum wieder zurückerobern, wenn alles zugetackert ist mit Werbung, die einfach eigentlich blöd ist und so einfach in unser kollektives Hirn sich so reintackert, dann muss man da was gegen machen, dann muss man selber aktiv werden. Also die haben Slogans wie öffnen, entfernen, erneuern, Arsch bewegen, Plakate kleben. Und es gab diese Aktion, habe ich Fotos gesehen, da hingen in Berlin Plastiktüten mit Sechskantschlüsseln und orangenen Warnwesten und eine Anleitung, wie man diese Kästen öffnet, in denen die Plakate sind, auch in U-Bahnen und an Haltestellen und wie man die Plakate rausnimmt und da vielleicht ein neues reintut. Vielleicht das, was man rausgenommen hat, ein bisschen künstlerisch verfremdet, durchaus auch mit einer politischen Botschaft vielleicht versieht und dann wieder zurückpackt. Also eine, im Grunde eine Do-it-yourself-Aktion. Mit Anleitung hier, so wird's gemacht, zieht euch die Warnweste an, damit man erstmal denkt, ihr seid befugt, diese Dinger zu öffnen. Den Sechskantschlüssel, das macht man so und so und so und so, dann macht ihr da den Hebel auf und dann den und los geht's.
Und, ist eine Straftat bestimmt, oder? Zumindest eine Ordnungswidrigkeit, wenn nicht sogar Straftat. Da haben Menschen viel Geld für bezahlt, da hängen auch Arbeitsplätze mit dran, muss man auch berücksichtigen.
Absolut, absolut, absolut. Aber dann wiederum kann ich auch diesen Aspekt verstehen, zu sagen, dass die Stadt ja eigentlich uns allen gehört und wir eigentlich da aktiv werden sollten. Das ist natürlich auch einfach ein Aufruf an uns, ja. Warum sind wir so passiv? Warum latschen wir dann jeden Tag dran vorbei, gucken entweder nicht hin, also werden so unaufmerksam, weil wir genervt sind von der Werbung. Also wenn dir die jetzt nicht alle einfallen, die du täglich siehst vielleicht bei deinem Gang durch die Stadt.
Ich gucke ja auch kaum hin. Genau. Doch eins kenne ich. Für die Bild-Zeitung, das fällt mir öfter mal auf.
Ja, und das
Kampagne
Ding
für die Bild-Zeitung.
Ja, und das
oder
ja
für die Hör zu. Für die Hör zu. Und da denke ich immer, wer nicht alles Hör zu liest. Jörg Hartmann selbst, ja, Theaterschauspieler, einer der besten Schauspieler, wirbt für die Hör zu.
Ja, aber Christi, das bedeutet ja nicht, dass er die liest.
Ich weiß es doch. Aber in der Werbung heißt es immer, ich lese Hör zu.
Ja, aber ich glaube, ja.
Da muss ich auch nur einmal kurz die Witze-Seite lesen, dann hat er ja Hör zu gelesen. Also insofern, auch ist es ja auch nicht gelogen.
Ja, aber trotzdem ist es so, ist es ja eine Reaktion. Wenn du nicht hinguckst und nicht drauf achtest, heißt das ja schon, dass du, das ist ja schon eine Anti-Haltung. Du hast einfach keine Lust, da hinzugucken. Es wäre aber schöner, wenn man überall hinguckt und man weiß, da ist was Originelles drin, da ist ein Kunstwerk drin, da ist eine Nachricht drin, oder eine Botschaft drin, die interessant ist für dich, die dich wirklich anspricht, die dich wirklich interessiert. Also ich kann beide Seiten gut verstehen, ne? Leute, die sagen, Werbung ist wichtig, wir müssen informiert werden, wo es jetzt welche Fernsehzeitung es gibt. Aber ich kann auch die verstehen, die sagen, das ist öffentlicher Raum, der gehört uns. Und diese Truppe, Rocco und seine Brüder, die haben so eine Aktivität.
Sind die in Berlin oder in ganz Deutschland? Oder wo
also
kommen
das, was
die?
Ich gelesen, ich war auf ihrer Seite und da habe ich gesehen, dass die wohl, das sind irgendwie geboren in den 80ern und seit 2000 fester Bestandteil in der Berliner Graffiti-Szene. Okay, weiß ich jetzt nicht. Und da geht es in erster Linie darum, dass man das autonome Kunst erlebt wird, geschaffen wird. Es geht auch um Satire. Und gegründet wurde das Kollektiv Rocco und seine Brüder 2006. Und das erste Werk war schon sehr spektakulär. Die haben 2006, oder das erste, mit dem sie dann wirklich in der Öffentlichkeit auch wirklich wahrgenommen wurden.
Als alle Fußball geguckt haben, da haben sie das Projekt gestartet. Alle haben 2006 Fußball geguckt, weißt du? Und dann sind sie an die Reklamekästen gegangen da.
So, pass auf. Und 2016 haben die das Berliner U-Bahn-Zimmer errichtet. Das war in einem Schacht. der Linie 9 in so einer Zwischenetage, in so einem Zwischenplateau. Da haben sie einfach ein Schlafzimmer aufgebaut, gar nicht zu klein, auch nicht sehr geräumig, aber so einfach so, wie man es so gerne hätte, mit einem Bett, frisch gemacht, auch eine schöne Decke und eine Yucca-Palme stand da und noch so ein Sessel an der Seite und ein Bild hing da, das sah richtig schön aus, war schön tapeziert, also einfach sah ein bisschen aus wie so auf einer Theaterbühne, ehrlich gesagt, was von den Fotos, die ich gesehen habe. Und dann wurde natürlich interpretiert, wer war das und warum und was ist die Botschaft, warum liegt da ein Star Wars Buch, ist das ein Hinweis auf eine ist das eine Protesthaltung, ist das Kritik an der Kriegsführung, ist es, warum liegt da ein Katalog aus der Musikabteilung des Ethnologischen Museums über afrikanische Saiteninstrumente aus dem Jahr 1984, ist das ein Hinweis auf George Orwell und auf seinen Roman, also ist das, geht es um Kritik an der Wohnungsnot oder ein Hinweis auf die Wohnungsnot, auf die Mietpreissituation, Konsum und so, was ist die Kritik und so weiter. Die machen regelmäßig solche Sachen und jetzt Anfang des Jahres gab es zum Beispiel ein Arbeitszimmer, auch im Untergrund, in einem stillgelegten Tunnel der U9. Rathaus Steglitz, Mann, da fahre ich, also wenn ich in Berlin bin, dann muss ich ganz oft irgendwo hin, wo Rathaus Steglitz ist. Ja,
nächste Haltestelle. Steglitz.
Nächste Haltestelle, Steglitz. Genau.
Ich finde die Stimme großartig irgendwie.
Ist super.
Ja, der hat was Beruhigendes irgendwie.
Ja. So, und Steglitz. Das war zum Beispiel, das war im Januar diesen Jahres und da gab es ein Büro mit zwei Computern, da stand auch eine Pflanze, ein Kreuz an der Wand, da war ein Stadtplan an der Wand, gar nicht schlecht, also so auch so Kaffeemaschine und so weiter und ein Plakat von einem CDU-Bundestagsabgeordneten und es war eigentlich ganz gemütlich aus. Da haben wir gedacht, ja, hier könnte man doch arbeiten.
Und jemand lässt es aber auch dort oder kommt am nächsten Tag der Aufräumtrupp der BVG,
ja, natürlich,
und schafft das weg, okay.
Natürlich, einfach.
Aber es ist witzig, so ein kleines Wohnzimmer oder Büro da einzurichten.
Ich finde die Aktion erstmal super, aber es ist natürlich auch, hat auch wieder die andere Seite, dass es gefährlich ist. Also die Leute, die das da installieren, die, also gut, ein stillgelegter Schacht ist natürlich kein Problem, ne?
Ja, klar.
Aber ich glaube, bei dem Schlafzimmer oder bei dem Wohnzimmer Schlafzimmer würde ich eher sagen, damals.
Aber das war auf so einer Zwischenetage.
Mhm.
Kenne ich. Die gelben Kacheln an der Wand, so eine Zwischenetage. Kenne ich so eine Haltestelle, da fällt aber nicht groß auf eigentlich. Bisschen weniger Platz zum Langlatschen, aber tut eigentlich nicht weh.
Tut überhaupt nicht weh. Und ich finde, Kunst im öffentlichen Raum, das finde ich super. Und das, was ich jetzt in Essen gesehen habe, und deswegen habe ich dich überhaupt gefragt, war das erste Erdbusting-Plakat, das ich gesehen habe. Da waren, das war.
Genau, was war da drauf, ne?
Darf ich dir sagen, die Supermarktkette?
Kannst ja mal über verschlüsseln.
Erstmal zu und dann stand da der Name des Marktes. Erstmal zu. Und darunter stand auch weiß auf rot, einfach drunter, dass du nur beim zweiten Hingucken merkst, das gehört nicht zum Plakat, klauen. Also, aber geschickt gemacht und einfach gut gemacht. Also es ist ja einfach, wenn es clever gemacht ist, bin ich ganz schnell begeistert. Ich merke das, dass das so, ne, ja, das ist was in mir begeistert, weil ich so denke, ich gehe ja auch gerne ins Museum und gucke mir moderne Kunst an, weißt du, und wenn die auf der Straße stattfindet, dann finde ich das super, wenn das diskutabel ist und wenn das zum Austausch führt und jetzt reden wir drüber und denken drüber nach und Leute hören das in Dänemark oder was weiß ich und denken sich auch, finde ich das eigentlich super oder finde ich das ganz, ganz schlimm und finde ich, dass das eine Straftat ist oder Sachbeschädigung, wie du schon sagtest. Also ich grundsätzlich sympathisiere ich total mit der Idee zu sagen, der öffentliche Raum gehört uns. Das kann nicht wahr sein, dass wir die Augen verschließen und genervt sind von dem, was uns umgibt.
Ja, aber jetzt müssen wir aber die Kirche im Dorf lassen. So viele Werbeplakate haben wir doch eigentlich gar
nicht. Doch, Tag nimmt jeder, Achtung, ich habe recherchiert, am Tag ist jeder Mensch, also jetzt nicht auf dem Land, ne? Wenn du mit dem Trecker den ganzen Tag übers Feld fährst, nicht. Aber Menschen wie du und ich sind jeden Tag durchschnittlich 3000 Werbeplakaten ausgesetzt.
Ja, aber entschuldige bitte. Ja, aber die sehen wir nicht. 3000.
Ich würde gerne mehr rumgucken, aber irgendwann macht man das eine Auge zu und denkt sich so, nee, ich habe einfach keinen Bock mehr.
Aber entschuldige, 3000 Werbeplakaten? Ja. Ja, aber das kann ja nicht sein.
Also bei mir kommt das total gut hin. Ich habe mal überlegt.
Aber du bist in Köln, auch in der Regel bist du in Köln.
Ich muss mich noch mal auf den Rotterplatz stellen und mich einmal um die eigene Achse drehen. Da bin ich ja schon völlig zugeballert.
Ja.
Also das kommt schon hin und dann latschst du mal den Ring runter und das ist schon allerhand. Also ja.
Baden-Baden ist halt anders. Also da kriege ich Hans Siegel, wirbt für her zu an der Bushaltestelle und das war's dann.
Ja, okay.
Weißt du? Also da.
Ja, aber den liebst du doch eh. Dann kannst du doch das Plakat ein bisschen abknutschen und kannst ein Herzchen drauf malen. Das ist ja auch, ist auch schon Guerillakunst.
Ja,
das kannst du doch aktiv werden im öffentlichen Raum.
Mache ich regelmäßig, aber nur im Dunkeln.
I love you, but I don't want you to know it because I'm happily married in a heterosexual relationship, but I love you, Hans. Bye bye.
Sag mal ganz kurz. Gibt es eigentlich noch TV Hören und Sehen? Das war doch immer die große Konkurrenz zur Hör zu damals. Kennst du es nicht mehr? Fernsehzeitung, 70er, 80er, 90er Jahre.
TV Hören und Sehen.
Da waren immer so ganz so zünftige Damen abgebildet, die immer so ein bisschen so sehr, das kam so spießig daher. Die Hör zu war ein bisschen rock'n'rolliger, aber die TV Hören und Sehen war immer so artig. Und ganz hinten, oder war das, nee, das war glaube ich bei TV Hören und Sehen, da gab es immer so ein Suchbild und da musste man immer die Maus finden. Jetzt sag nicht, dass dir das nicht
doch,
sagt.
Doch, das weiß ich noch, die Maus.
Man musste irgendwo in diesem Bild, war eine Maus versteckt.
Ich erinnere mich.
Immer freitags kam die, glaube ich.
Ja.
Und da hat man als erstes hinten, vorletzte Seite, die Maus gesucht.
Oh.
Übrigens, jetzt mal ohne Witz, darüber können wir an anderer Stelle noch mal reden.
Ja, bitte?
Neulich habe ich dir von Heiner aus der Sesamstraße erzählt.
Ja.
So einer ist Heiner, heißt
genau.
Du diese ganze Reihe.
Ja.
Diese, weiß ich, 3-4 Filme, die es gab. Der Junge, der alles nur für sich wollte, raffgierig war, der nicht teilen wollte. So einer ist Heiner. Habe ich doch gesagt, gibt es nirgendwo auf YouTube. Jetzt hat mir jemand geschrieben neulich, vor ein paar Tagen. Da gibt es irgendwie so zwei, und ich weiß gar nicht, was das ist. Es ist irgendein YouTube-Channel.
Okay.
Und die zeigen im Hintergrund alle Heiner-Filme.
Ach, wie schön, da freust du dich aber,
hinten,
ne?
Vom NDR, hinten. Ja, und die kommentieren das, weil die sich auch an ihre Jugend erinnern, da.
Ach, wie schön.
Und da sieht man endlich diese, wenn auch nur im Hintergrund, sieht man alle Heiner-Filme. Aber darüber dann demnächst nochmal mehr.
Ein anderes Mal. Aber was wolltest du mir denn erzählen heute?
Was wollte ich dir erzählen? Ganz kurz, wo wir doch gerade bei Hans Siegel waren.
Ja.
Dem Bergdoktor. Als ich neulich Bergdoktor geguckt habe, 12. Staffel, 8. Folge, haben wir alle fast durch, alle Staffeln jetzt bald. Das war ja meine Corona-Beschäftigung. So Abend für Abend, das Ganze von vorne bis hinten. Und es ist einfach wirklich großartig. Auf jeden Fall, da habe ich etwas gesehen, das war eine Folge, Zeitenwende hieß die. Da ging es um Jana, die seit ihrem 11. Lebensjahr blind ist. So fängt es zumindest an. Und
Chrissy, ich weiß gar nicht, ob ich... Okay, weiter.
Beim Anziehen hält sie so ein Zigarettenschachtel, großes Gerät auf das Kleidungsstück. Und dieses Gerät sagt ihr, welche Farbe das ist.
Okay.
Und da habe ich gesagt...
Gibt es das wirklich?
Da habe ich gesagt, ist ja krass, gibt es das wirklich? Und ich habe nachgeschaut vorhin, es gibt es wirklich, auf jeden Fall.
Wie heißt das?
Das nennt sich Farberkennungsgerät.
Ach komm.
Und manche Geräte erkennen so an die 150 Farben.
Okay.
Es gibt dann, und ich glaube sogar eine App fürs Smartphone, die schon 2012 entwickelt wurde. Ich wusste gar nicht, dass Leute da schon Smartphones hatten. Und die
2000
war da so,
wann?
Die war da im Anfangsstadium, 2012.
Okay. Mhm.
Und die konnte irgendwie angeblich bis zu 1000 Farbnuancen erkennen. Aber ist doch total praktisch, oder?
Ja.
Damit du dich auch für andere entsprechend richtig kleidest und nicht irgendwie wild zusammengewürfeltes da hast.
Ich glaube gar nicht, dass es so um andere geht. Ich glaube, man will dann auch selber wissen, das passt zusammen, was ich hier anziehe. Ich glaube, das geht gar nicht um andere. Ja,
kann auch sein. Kann auch sein. Auf jeden Fall, es gibt dieses Gerät und du hältst es rauf und dann sagt es rot oder dunkelblau.
Aber was ist denn mit einem hohen rosa Anteil im Rot?
Witzigerweise, frag mich nicht, in dem Film irrt sich das Gerät mal und dann sagt sie auch irgendwie, oh, du liegst ja sowieso dauernd falsch. Das sagt sie sogar zu dem Gerät. Das ist wirklich sehr lustig. Und als ich darüber gelesen habe, habe ich gesehen, wofür man es eigentlich noch einsetzen kann im Alltag, wenn man sehbehindert ist. Zum Beispiel habe ich von diesem Familienvater gelesen, der mit seinem Sohn Lego spielt regelmäßig und das kann zum Problem werden, denn manchmal möchte der Kleine die bunten Steine nach Farben notiert haben, ja, rote, blaue, grüne, gelbe und wenn das nicht klappt und Papa soll schließlich helfen, dann dreht der Kleine natürlich irgendwie sehr, sehr schnell durch. Oder einer hatte Modelleisenbahnbau als Hobby und damit er sozusagen die richtigen Kabel erwischt, ja, denn da sind so unterschiedliche Kabel in unterschiedlichen Farben und dieses Gerät hilft ihm auch beim Erkennen der Farbe, diese einzelnen Kabel.
Okay.
Und sowas. Naja, aber vor allem, glaube ich, wenn man seine Kleider morgens aussucht. Oh, es war auch noch so ein lustiger Satz. Oh, ich weiß nicht, ob ich den noch zusammenkriege. Von Dörte Hansen, Altes Land. Da ging es ja um Anna oder Anne, bin gar nicht mehr sicher, die flüchtet aus Hamburg-Ottensen. Weißt du, wo diese ganzen Hochglanzmütter ihre Kinder einfach morgens zur Arbeit bringen und alle so gehetzt sind, als müssen sie ständig mit ihrem Rollkoffer zum Gate. Und Und dann sagte sie kurz, dann sprach sie über Kinder, die sich selber anziehen dürfen. Weißt du, die werden so erzogen. Die dürfen sich morgens alles selbst aussuchen. Und die Mütter, ja, die Hochglanzmütter, die respektieren das natürlich, auch wenn die Kinder so aussehen, als wären sie nach einer Naturkatastrophe mit Spendengeldern neu eingekleidet worden. Ich fand den Satz so gut. Dörte Hansen, die kann so gut schreiben. Die ist so großartig. Dörte Hansen, du. Oben in Husum ist sie, glaube ich, zu Hause, du. In Husum.
Ich habe nur immer mitgekriegt, wie Iris Berben und Nina Kunstendorf geschwärmt haben von dem Dreh, weil sie da miteinander spielen konnten. Sherry Horman hat Regie gespielt, das wurde ja verfilmt. Matschke hat da auch mitgespielt.
Kommt mit so. In November. Ich spreche mit Matschke, spreche ich.
Ach, wie schön.
Ja, ich glaube nächste Woche oder übernächste Woche oder sowas.
Astrein.
In zwei, drei Wochen irgendwie sowas.
Ne? Astrein.
Ja, ja, zu Altes Land. Ich bin sehr gespannt, wie die Verfilmung ist.
Ja.
Was haben Sie gesagt? Also Sie fanden es richtig cool?
Ja, also Nina Kunstendorf war total froh, weil sie so eine Schrapnelle spielen konnte. Es geht ja um drei Frauen, um verschiedene Generationen. Und das ist natürlich spannend, wenn interessante Frauenfiguren da mitspielen und man nicht immer nur die Frau von
total.
Ist oder die Mutter von.
Total. Und, darum geht es in Altes Land, diese interessanten Frauenfiguren.
Dann ist das ist einfach schön, wenn das Figuren mit Fleisch sind, also die richtig was, an denen wirklich was dran ist, an deren Geschichte, an deren Persönlichkeit du dich auch abarbeiten kannst, wenn du dann das spielst und so, das macht ja totalen Spaß. Nee, die hat geschwärmt. Nina hat geschwärmt und Iris hat auch geschwärmt. Die fand das ganz toll.
Cool. Altes Land. Kommt Mitte November auf jeden Fall.
Okay.
Im ZDF. An zwei Tagen. Ich glaube 15. und 16., soweit ich mich erinnere. Schön. Hör mal, dann hören wir uns am Donnerstag wieder.
Bis dann, Andrea.
Bis dann, Sarah.